Eingedacht, die Werder-Show.
Ja, war scheiße, macht keinen Spaß, brauche ich nicht wieder.
Und damit ist alles zum Nordderby gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss. Reicht für heute, oder Trainer?
Ne.
Nee, aber gelacht wird die heute nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eingedeicht nach der 2:3 Derby-Schmach gegen den HSV mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Chefreporter und Erfolgsautor, Spiegel-Bestseller-Autor Daniel Cortheus. Und das ist auch schon das einzig Positive, was wir hier heute zu vermelden haben. Einfach, und Daniel, schön, dass du dabei bist. Wie ist die Stimmung bei dir?
Ja, maximal schlecht. Also schlechter in eine Woche starten kann man, glaube ich, nicht als mit einer Derby-Niederlage, die ohnehin ja allen Fans des SV Werder Bremen schon wehtut. Aber wenn man von ihr dann auch noch gezwungenermaßen sagen muss, dass sie verdient war, ja, dann ist das schon sehr bitter.
Ja, der gute Laune-Onkel, ich, ist heute nicht wirklich sauer. Er ist einfach nur enttäuscht. Wer da verliert, das wichtigste Spiel des Jahres gegen den HSV, mal so richtig vergeigt.
Das wird sicherlich ein Dämpfer für die Stimmung gewesen sein.
Voll! Ein Killer! Ein Stimmungskiller! Die ganze Stadt ist angepisst. Ich war gestern nach dem Spiel noch was zu essen holen im Viertel. Überall haben sich die Leute über dieses Spiel unterhalten. Und da ist schon ganz viel Frust drin gewesen, als ich heute auf dem Weg ins Büro gewesen bin. 2-3 Leute getroffen. Also alle haben eine maximal fette Krawatte. Wir müssen trotzdem über dieses Spiel reden, befürchte ich.
Bleibt nicht aus, ne? Gibt ja auch einige Themen rund um das Spiel. War ja alles drin, was so ein Derby braucht, ja, bis auf das Endergebnis dann aus Bremer Sicht. Aber ja, definitiv einiges zu sortieren heute.
Du hast gesagt, war verdient. Wie schlecht war der SV Werder Bremen?
Vielleicht, um mit dem wenigen Positiven anzufangen, ich fand nicht von vorne bis hinten grottenschlecht, durchgängig, weil sonst schießt du da keine 2 Tore und lieferst deinem Gegner am Ende dann ja doch packendes Duell, verlieren das nicht 5-0, sondern 2-3, ne? Ja, also, aber damit sind wir mit dem Positiven eigentlich auch schon am Ende, denn so Eigenschaften, die du für so ein Derby brauchst, um am Ende das Pendel eben auf deine Seite ausschlagen lassen zu können, die hat Werder komplett vermissen lassen. Also Intensität, Zweikampfhärte, diese Geilheit auf das Spiel, auf den Sieg, die habe ich auf dem Platz gesehen, aber nur bei den Spielern mit den roten Hosen an. Mhm. Und das ist eben etwas, auch wenn Horst Steffen hinterher sagte, Leute, man ist immer schnell dabei, das auf die Einstellung oder die Mentalität zu schieben.
Na klar.
Bin ich bei ihm, ist immer so eine Verlegenheitserklärung, warum es mit Spielen nicht geklappt hat oder mit Siegen nicht geklappt hat. In diesem Fall wird das aber von der Zweikampfquote, wie ich finde, gnadenlos untermauert. Die fällt mit 63-37% klar in die Hamburger Hälfte. Und da muss man sich dann schon fragen, geht boah, nicht. Leute, das ist zu wenig für so ein Derby. Und dann kommt am Ende auch so ein Ergebnis dabei raus, das nicht krachend deutlich war, aber ich habe es eingangs schon gesagt, total verdient. Also dieses Spiel hatte am Ende wirklich einen Sieger verdient. Und das war der HSV, leider für alle Bremer.
Und dabei habe ich nach dem Tor von Jens Day, natürlich Jens Day, gedacht, geil Mann, hier geht heute was. Also war wirklich so beseelt nach diesem Treffer, Jens Day auch einfach wirklich der krasseste Typ. Ich sage das immer wieder gerne in der Bundesliga. Was eine Maschine. Ja, gehst mit dem 1-0 in die Pause und in der zweiten Hälfte hat sich dann Werder, falls es jemals Butter auf dem Werderbrot gab, diese auf jeden Fall komplett wegnehmen lassen.
Ja, ich glaube, das ganze Brot war plötzlich weg. Das war also wirklich, Clemens Fritz hat es hinterher, der Sportchef, sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt und konnten uns dann nicht steigern. Wo du dir denkst, ja gut, das ist eigentlich so die Überschrift für dieses Spiel. Denn auch im ersten Durchgang, das Werder-Tor fiel ja ehrlicherweise wie aus dem Nichts. Mhm. Romano Schmid erobert stark den Ball, das muss man sagen, schaltet blitzschnell, bedient Jens Day, der gefühlt eine Großraumdisco um sich rum frei Platz hat, überlegt, dann aufs Tor schießt, den wirklich schiebt ja eher als schießt. Schönes Tor. Und da habe ich genau das, was du eben sagtest, auch gedacht, okay, vielleicht ist das einfach der Türöffner, den man gebraucht hat. Das zieht vielleicht den Hamburgern auch ein bisschen den Stecker und zweite Halbzeit gibt Werder den Ton an. Ja, genau das Gegenteil ist dann eingetreten und die Hamburger haben mit der Unterstützung ihrer Fans im Rücken dieses Spiel wirklich rumgedreht, rumgekämpft und Werder hat es nicht geschafft, da entsprechend ausreichend dagegen zu halten.
Den Stay, guck vorher zweimal links, rechts, ist irgendwann frei, nee, schließ ich selbst ab. Geil, Mann. Ja, aber das war es dann auch schon an schönen Ding. Denn auf der Gegenseite schießt da der Hamburger einfach mal Tor des Jahres, Tor des Jahrzehnts mit der Hacke. Also da kommt dann ja irgendwie alles zusammen. Will man nicht als Bremer. Aber was ist denn mit dem Handelfmeter gewesen? Warum denn kein Elfmeter?
Ja, das ist tatsächlich eine riesengroße Frage. So fair muss man sein. Die Werder-Verantwortlichen haben sich darüber aufgeregt, aber waren dann doch Sportsmänner allesamt genug, um nicht zu sagen, deshalb haben wir hier verloren. Nee,
natürlich nicht.
Dafür wussten sie, dass sie selbst nicht gut genug waren an dem Tag, aber glasklare Handelfmeter. Ich glaube, da braucht man null diskutieren. Ich habe erst gedacht, na, weiß ich nicht, war der Arm nicht angelegt und dann sieht man das in der Zeit. Die ja inzwischen auch
die Hände hoch.
Rauf und runter gespielt wird, der hat den Arm weit abgestreckt vom Körper, blockt damit den Ball ab und dass die Pfeife im ersten Moment stumm bleibt, für mich schon schwer nachvollziehbar, weil der Schiri Sascha Stegemann gute Sicht aufs Geschehen hat. Geht dann sehr, sehr schnell, okay, gehe ich vielleicht noch mit, aber dann hat er doch das Instrument Videoschiedsrichter und
ich warte die ganze Zeit, wann geht er raus?
Da muss der Keller aufschreien oder da muss er sagen, Leute, zur Sicherheit, in so einem Spiel, kurz vor Schluss, ich gucke mir das nochmal an, hätte er das getan, hätte es nur eine Entscheidung gegeben und das ist Elfmeter für Werder. Ärgerlich und am Ende eine Art bittere Schlusspointe für die Bremer, dass das in so einem Spiel dann auch noch obendrauf kommt. Aber nochmal möchte ich den Bremer Verantwortlichen gleich tun, dass am Ende nicht der Grund, warum du dieses Spiel verloren hast. Damit hättest du dich noch glimpflich aus der Affäre ziehen können. Die Gründe, warum der Gegner einfach besser war als du an dem Tag, die lagen woanders.
Ja, nee, das war nicht der Grund. Ist schon so, trotzdem, kann auch nicht sein, warum ist das kein Elfmeter? Egal, Daniel, ich befürchte, wir müssen jetzt auf die Tabelle schauen.
Ja, bisschen HSV rangesprungen, ne?
Ja, dann müssen wir ran, Trainer, oder?
Das müssen dann alle aushalten.
Ja, müssen wir. Markus, anfang. Do your magic. Tu es, tu es, tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 11, natürlich immer noch mit 16 Punkten. Ja, und jetzt erwarten viele vielleicht ein Don't Stop Believing. Kürzen wir ab, heute wird hier ein bisschen weniger beliebt als sonst. Denn es wird tatsächlich ein bisschen ungemütlich. Ich glaube, wir müssen auch mal nach unten schauen. Denn auf Platz 16, dort steht Heidenheim, sind es nur noch 5 Zähler. Na gut, jetzt kann man sagen, auf Platz 6 Stuttgart mit 22 Punkten steht dort, sind es halt auch nur 6 Punkte. Also ist
tristes Mittelfeld. Also 3 am nächsten Wochenende, nächster Gegner, werden wir wieder abliefern.
Das ist Spirit.
Ja. So, ja. Wann muss ich den hier hochhalten? Das ist ja ganz neue Töne. Aber
ja, aber es ist tristes Mittelfeld. Ne?
Ja, genau. Tristes Mittelfeld, absolute Definition davon. Dementsprechend auch kein Grund zur überbordenden Panik, aber definitiv auch kein Grund zur Zufriedenheit. Denn das große Problem ist ja, fußballerisch sieht das ja schon seit Wochen nicht besonders toll aus, was Werder da so anbietet. Da laufen Trainer und Mannschaft ihren eigenen Ansprüchen hinterher, was sich bisher immer sehr gut durch die Ergebnisse hat kaschieren lassen, weil es am Ende dann doch zum späten Ausgleich mal gereicht hat, wie in Mainz oder sogar zum späten Siegtreffer, wie gegen Wolfsburg. Und am Ende stehst du eben da und sagst, Leute, hier, die Ausbeute passt. Nicht zuletzt wir ja auch, das ist das, was am Ende zählt. Und denkst dir halt, Mensch, wenn die mit nicht so gutem Fußball gute Ergebnisse einfahren, wo soll das erst enden, wenn die guten Fußball spielen? Ja, brechen die aber die Ergebnisse weg, dann kommt das Ganze ins Wanken und man muss sich plötzlich die Frage stellen, was soll denn jetzt werden eigentlich in den nächsten Wochen? Jetzt hast du dieses Jahr noch Stuttgart und Augsburg, schweres Jahresrestprogramm. Mhm. Hinrunde endet dann Schick gegen
Augsburg einfach mal Bayer Leverkusen, gibt's auch nicht.
Hinrunde endet dann nächstes Jahr mit den Spielen gegen Hoffenheim und Dortmund. Also da kommt durchaus Anspruchsvolles noch ins Haus. Und nochmal, kein Grund zur riesengroßen Panik, aber es muss so langsam sicht- und messbar werden, dass Werder Bremen in der Bundesliga mehr anzubieten hat als in den letzten Wochen. Denn ansonsten wird es weiter ungemütlich, wenn es das jetzt schon ist.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wo hat man Werder denn erwartet?
Ja, vielleicht auch in der Champions League.
Ja, ganz vielleicht. Ich vielleicht so ein bisschen. Nee, Quatsch. Aber so die Perspektive Europa, die ist mir hier. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt.
Naja, du darfst ja auch nicht vergessen. Wichtig, ne? Klar gibt's einen Trainerwechsel vor der Saison, aber es wird im Fußball ja immer sehr, sehr gerne vom nächsten Schritt und von Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung gesprochen. Mhm. Und wenn man das ernst nimmt, dann hast du in den vergangenen zwei Spielzeiten zweimal knapp Europa verpasst. Mhm. Du willst dich weiterentwickeln. Ja, dann heißt das nicht, dieses Jahr muss Europa klappen. Aber dann sollte das eben auch nicht heißen, dieses Jahr steckst du im Abstiegskampf und freust dich, wenn du irgendwie die Klasse gehalten hast am Ende. Also das kann aktuell nicht weder tabellarisch noch fußballerisch der Anspruch des SV Werder Bremen sein, den natürlich die Fans, aber nicht zuletzt auch die Verantwortlichen und Spieler und überhaupt alle an sich selbst stellen. Und da liegt gerade noch einiges im Argen und muss deutlich besser werden.
Abstiegskampf nehmen wir hier nicht im Mund. Lassen wir. Darum geht es ja nun wirklich nicht. Egal, wir gehen jetzt noch tiefer rein.
Ah, oh, da muss so richtig wehtun.
In den Werder-Frust. User-Fragen, Loser. Jingle, Feuer frei.
Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User-Fragen, Loser.
Geht natürlich viel um die Einstellung, die mangelnde Einstellung im Nordderby gegen den HSV. Geht los mit markus.bode.16. Wieso spielt man in solch einem Derby so harmlos? Da freut man sich doch drauf, brennt und frisst Gras. Gerade wenn der Gegner 120 Minuten Pokal in den Knochen hat und man nach den Ergebnissen vom Samstag mit einem Derby-Sieger vorne hätte ranrücken können. Ich verstehe das nämlich absolut nicht. Dazu passt unterstrich T-Rex. Unterstrich, na klar. Wie kann es sein, dass man sich gegen die Stellinger mit 120 Minuten plus aus dem Pokal, in Klammern, so derart körper- und planlos zeigt. Pipo unterstrich Schlu auf der Tribüne, brannte das Feuer, auf dem Feld wurde es von 11 Spielern gelöscht. Jetzt wird's hier noch richtig literarisch.
Ja, stark. Und ja. Ich mit gleich.
Und Rick Lange, Punkt 09. Wie kann es sein, dass wir im Derby eine Zweikampfquote von 40% haben? Du hast so gesagt 37. Und das, obwohl der HSV gerade 120 Minuten in den Knochen hatte. Einige Spieler waren mental überhaupt nicht darauf vorbereitet. Siehst du das auch so?
Ja, das Wichtigste vorab, Zweikampfquote. Ich glaube, die Experten, Statistikexperten vom Kicker haben die 37 ermittelt.
Ja.
Kollege sagte vorhin aber auch schon, dass es wohl durchaus auch den 40er-Wert gibt.
Ja, auf jeden Fall schlecht.
Auf jeden Fall schlecht, auf jeden Fall nicht ausreichend für so ein Derby. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, dieses Thema Einstellung. Ich will keinem Profi unterstellen, der geht da raus und sagt, mir eigentlich egal, wie das heute ausgeht. Mhm. Was dann aber einfach gefehlt hat, ist der Moment, in dem du feststellst, okay, so der Matchplan, das, was wir uns hier spielerisch vorgenommen haben, geht offensichtlich nicht auf, weil das war nicht der Fall. Nach vorne ging wenig bis gar nichts in der ersten Halbzeit, wenn wir das Tor von Stay mal ausklammern, was wie aus dem Nichts kam. Ja, dann ist es das Mindeste zu sagen, okay, dann beißen wir uns hier wenigstens richtig rein und dann hacken wir hier in jeden Zweikampf und dann nehmen wir den berühmten Kampf an, wie auch immer man das nennen möchte, und das mag in einzelnen Duellen auch passiert sein, dass du einen Zweikampf verlierst, liegt nicht immer an mangelnder Einstellung, das kann auch einfach mal mangelndes Spielglück sein, das kann auch einfach mal ein geiler Move des Gegners sein.
Ein Hackentor zum Beispiel.
Trotzdem alarmiert diese Zahl natürlich, ob jetzt 37 oder 40, das ist zu wenig und inkludiert definitiv auch, dass es an der einen oder anderen Stelle zu wenig Intensität gab, die es in so einem Spiel braucht. Und was ich mich da gefragt habe, ich weiß nicht, ob das später in den Fragen noch kommt, aber der Gedanke kam mir während des Spiels zwei, dreimal, dass ich dachte, wieso spielt in so einem Spiel eigentlich nicht so einer wie Leo Bittencourt? Wenn du merkst, also von Anfang an meine ich gar nicht, Team hatte sich ja eingespielt, Lienen Stay da im Zentrum gesetzt, aber Senelin, ja, mit Verlaub, absolut nicht seinen besten Tag gehabt gestern in Hamburg. Wieso kommt dann nicht in der zweiten Halbzeit irgendwann so ein positiv gemeint Giftzwerg wie Leo Bittencourt, wo das ganze Stadion schon so einen Hals hat, wenn der auch nur auf den Platz kommt? Ob die das Spiel am Ende mit Leo gewinnen oder noch einen Punkt holen, sei mal dahingestellt. Aber das war so einer, das ist halt so ein Derby-Typ, den ich gerne gesehen hätte, der vielleicht auch den einen oder anderen Mitspieler noch hätte anzünden können. Also da war ich etwas verwundert, wird Horst Steffen im Zweifel besser wissen, Argumente haben, die das erklären, hat mich aber etwas ratlos zurückgelassen.
Am Unterstrich, na klar, Osterdeich, warum wurde Leo nicht eingesetzt? Solch ein Charakter hat uns gefehlt. Ja, sehen viele Leute da draußen tatsächlich so. Ich auch, ich habe es in der letzten Folge gesagt, Leo Bittencourt muss in diesem Derby spielen, weil der ganz bestimmt weiß, worum es in diesem Spiel geht.
Ja, und wenn der halt nur 2-3 Mal die Arme vom Gästeblock hochreißt, ja, und einfach, der macht ja was mit dem Stadion. Plötzlich hat die Haupttribüne ein Feindbild auf dem Platz, an dem sie sich aufreibt. Plötzlich haben die eigene Mitspieler einen, wo du denkst, cool, der haut sich voll rein. Hätte sein können, dass er sportlich komplett verpufft und die mit Leo sogar 2-4 verlieren. So, das weißt du nicht. Aber ja, wird Gründe gegeben haben. Aber mich hat's gewundert, gerade weil eben jemand wie Lien offensichtliche Probleme im Zentrum hatte. Also sich so ein Wechsel auch abseits von aller Mentalität auch sportlich durchaus ja angeboten hätte.
Lien hat aber fast ein Tor gemacht, sein erstes. Hatte aber nicht. Und das ist das Problem. Leo Bittencourt hat nach dem Spiel eine Deichstube-Kachel in seinen Stories verlängert, sagt man da so?
Ja, kann man so sagen?
Weiß ich nicht. Ihr wisst ja, was ich meine.
Ziemlich sicher nicht.
Und auf dieser Kachel war eben zu lesen, dass Leo Bittencourt eine positive Statistik in Derbys hat. Und das wollte er dann wohl nach Abpfiff des Spiels auch nochmal betonen, dass es vielleicht nicht die schlechteste Idee gewesen wäre, auch aufgrund dieser Statistik ihn spielen zu lassen. Bisschen viel Interpretation jetzt von mir dabei, aber ich könnte mir vorstellen,
kann man da so reinlesen. Vielleicht hat er sich aber auch einfach nur über die tollen Inhalte der Deichstube gefreut.
kann natürlich auch sein.
Weiß ich jetzt nicht, ja, aber.
Wie ja, immer.
Ich glaube, er hätte sehr gern mitgespielt, das können wir festhalten.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Bastian Norden, wann gibt es eine Weiterentwicklung? Heute mal wieder Rückschritt im Derby. Sag doch mal bitte was zur Weiterentwicklung. Hat die bereits stattgefunden? Kommt die noch?
Boah, kommt immer darauf an, was man so als Blaupause dafür nimmt. Wenn man vor der Saison gehofft hat, Werder spielt mit Horst Steffen Elversberg Fußball, dann kann man jetzt nach, ich weiß nicht, wie viel hatten wir jetzt? 11, 12, 13 Spieltagen, bin ich gerade nicht textsicher, egal, festhalten, Elversberg-Fußball wird gespielt, aber eben halt weiter in Elversberg, die in der zweiten Liga echt einen guten Job machen. Und in Bremen will ich das gar nicht zu sehr schlecht reden. Man erkennt schon, was Horst Steffen mit Raphael Duarte, seinem Co-Trainer, und auch Christian Groß, was die für einen Plan haben mit der Mannschaft. Und das geht in Ansätzen auch schon auf. Aber eben noch nicht durchschlagend, dass du wirklich sagen kannst, wow, hier ist eine Mannschaft, die gefestigt auftritt und die noch an Feinheiten justiert, um dann weiter ihren Weg zu gehen, sondern du hast schon noch das Gefühl, da liegt noch so einiges im Argen. Und da kannst du eigentlich durch alle Mannschaftsteile, das Tor mal ausgeklammert, aber überall durchgehen, dass du sagst, dein Kapitän, eigentlich Abwehrchef, muss Linksverteidiger spielen. Klar, Luxusproblem, Koulibaly macht es in der Mitte gut, bringt aber sicherlich nicht das beste Klima in die Kabine, wenn der vermeintlich wichtigste, zumindest mit der Binde hervorgehobene Spieler nicht auf der Position spielen kann, darf, auf der er eigentlich spielen will.
Gefällt ihm auch nicht.
Gefällt ihm überhaupt nicht. Der will nächstes Jahr die WM mit Österreich spielen und da würde er als Linksverteidiger deutlich schlechtere Chancen auf eine Nominierung haben, als stabiler, sehr, sehr guter Bundesliga-Innenverteidiger. Dem, ich will nicht sagen, rennt die Zeit davon, aber der wird nicht unbedingt glücklicher von Woche zu Woche als LV. Dann hast du im Mittelfeld, haben wir eben schon angerissen, einen Senelin, der seine Form sucht, einen Romano Schmid, bei dem noch große Schwankungen drin sind. Und dann hast du nicht zuletzt vorne zwei Mittelstürmer, Keke Topp und Victor Boniface, die zusammengerechnet bei genau 0 Toren stehen.
Das ist nicht viel.
Was einfach ein Problem ist für die Art und Weise, wie Werder Bremen und vor allem wie Horst Steffen Fußball spielen möchte. Und das sind schon, ja, Brennpunkte, bei denen man sagt, da würde einer schon reichen, dass man da irgendwie ran muss. Ja, da ist ein bisschen was im Argen, einiges im Argen. Und es ist auf jeden Fall viel Arbeit gefordert. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, es geht nur noch darum, halbwegs unbeschadet in den Winter. Das wäre zu scharf. So, jetzt ein Heimspiel gegen Stuttgart. Die haben gerade die richtige Reise bekommen von den Bayern. Die kommen nach Bremen und müssen auch einiges wieder gut machen. Sonntag 19:30 Flutlicht. Ich traue es dieser Werder-Mannschaft grundsätzlich auch zu, dass sie Stuttgart zu Hause schlagen, wenn das Stadion da ist, wenn diese Flutlichtmagie wieder über den Osterdeich wabert. Dafür muss vom Team, vom Platz auf die Ränge aber deutlich mehr an Signalen kommen, als das jetzt zuletzt im Volkspark der Fall war.
Du hast das schon gut ausgeführt, wie ich finde. Remov-001 sieht das ganz ähnlich. Was hat Schmidt eigentlich verbrochen? Oder anders, wann entscheidet Steffen endlich in der Innenverteidigung? Mit dieser Hilfslösung, dass Grüll Friedel als Linksverteidiger hilft, schwächt er unser Spiel total. Außerdem ist Grüll damit alternativlos. Bangula zum Beispiel kann links gar nicht starten in diesem System. Trainerfehl. Ja, also, dass Marco Friedel linken Verteidiger spielt, gefällt ihm nicht, gefällt den Fans offenbar nicht. Klar, andere Option wäre Isaac Schmidt da eben auf links spielen.
Ja, aber
zu
dann
lassen.
Hast du dein, das ist ja, bedingt ja eine das andere, das große Luxusproblem, und es ist ein Luxusproblem, gestaltet sich so, dass Karim Coulibaly einfach eine sehr gute Saison spielt.
Ja.
Und Karim Coulibaly als 18-jähriger Linksfuß dummerweise den gleichen starken Fuß hat wie Marco Friedl, deswegen auf diese Position in der Innenverteidigung angewiesen ist. Und er aber eben auch, gemessen an seinem Alter, seinem Potenzial, seinen Zukunftsaussichten, der Spieler ist, der im allerbesten Fall den SV Werder Bremen nächstes oder übernächstes Jahr finanziell kernsaniert.
Du musst den in den Schaufenster stellen.
Für richtig viel Geld verkauft. Den kannst du aus erstmal vorneweg sportlichen Gründen nicht rausnehmen. Ich finde, der macht das super. Der hätte es nicht verdient, dass du plötzlich sagst, Junge, komm wieder, zweite Reihe. Ja, das Problem ist nur, was machst du mit deinem Kapitän, wenn du sagst, Isaac Schmidt spielt jetzt mal Linksverteidiger, damit wir das defensiv ein bisschen stabiler vielleicht haben, wie auch immer. Ja, dann fliegt dein Kapitän aus der Startelf. Hast du auch ein Riesenthema. Also das ist
wirklich
schon
schwierig. Wirklich schwierig.
Keine leichte Aufgabe für Horst Steffen, und das ist, ja, da Lösungen braucht, ist klar. Die sind schwer zu finden, so wie sie sich aktuell gestalten. Ja, daran will ich die Niederlage jetzt in Hamburg nicht festmachen, aber ist es einfach eine Variante, mit der am Ende mehrere Leute nicht so richtig happy sind. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das zurechtruckeln wird. Horst Steffen hat es vor ein paar Wochen gesagt, Marco Friedl, Linksverteidiger, das ist eine Rolle, die auch seine sein könnte.
Mhm.
Ja, und das, glaube ich, wird nicht ewig gut gehen.
Da brodelt's.
Der Captain irgendwann auch sagen wird, Freunde, das habe ich mir hier ein bisschen anders vorgestellt.
Was mir auch aufgefallen ist, und das sagt Remov unterstrich 001 ja auch, Grüll hat ja mitunter Linksverteidiger auch gespielt. So defensiv, ja, da bist du vorne auch direkt ein Mann weniger. Also der war so defensiv gebunden, dass ich auch dachte, ey, das ist doch doof, Mann. Das muss man doch irgendwie anders
machen. Ja, es gibt dann Spiele, wo er sich wirklich ähnlich wie es Mitchell Weiser sonst auf der rechten Seite macht, in so einer Art Schienenspielerrolle zurückfallen lässt, um die letzte Reihe dann zu verstärken. So, das wäre da fast mit einer Fünferkette agiert. Das hat phasenweise auch gut geklappt und dient sicherlich der zusätzlichen Absicherung plus Marco Friedl dann eben. Und das kam in der Frage sehr gut raus. Das eben auch ein Grund dafür, das hat Horst Steffen ja auch schon mal so erklärt, warum Bangula im Moment schlechte Karten hat, weil der diesen defensiven Part nicht so gut begleiten kann, um nicht zu sagen gar nicht, weil der offensiv eher seine Stärken hat. Also das heißt, du nimmst auf eine Art Grüll die offensive Stärke, weil du ihn mit defensiven Aufgaben belastest, und nimmst Bangula ganz raus. Verstärkt dieses Problem auf der linken Seite, das du hast, ja, weiter. Und da gilt es allerspätestens in der Winterpause eine Lösung zu finden, mit der dann alle arbeiten können. Großartig am Personal verändern wird sich nichts.
Mhm.
Maxi Wöber sicherlich noch nicht so weit, dass er da sofort wieder starten kann im neuen Jahr. Felix Agu auch nicht. Olivier Demann vielleicht noch am ehesten, aber so richtig auch nicht. Ja, also das bleibt kompliziert.
Richtig üble Baustelle. Nervt. Film TV. Was ist los, Horst? Ja, der Trainer gerät in den Kommentaren jetzt auch so ein bisschen in die Kritik. Es wird ungemütlicher.
Oh, da, jetzt geht die Post ab.
Ja, es kommt auf jeden Fall Dampf rein. 1899, Danny Boy. Es muss auch mal Horst Steffen kritisch betrachtet werden. Es ist keine Entwicklung erkennbar. Kein Offensivfußball wie in Elversberg, sondern ein uninspirierender Sicherheitsfußball ohne Leidenschaft, Tempo und Mut. Die Kriterien der Aufstellung kennt nur er. Top Startelf? Fragezeichen. Warum? Friedel bitte endlich wieder als Innenverteidiger und Schmidt Linksverteidiger anstatt Grüll immer nach hinten absichern lassen. Steffen ist für mich bisher eine Enttäuschung. Ja, das ist so ein bisschen stellvertretend für das, was viele schreiben. Ich werde hier auf gar keinen Fall eine Trainerdiskussion anfangen. Und ich glaube, die braucht es auch wirklich nicht. Jetzt fange ich doch mal, Daniel.
Nein, überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Ja. Weil Horst Steffen nachgewiesen hat, dass er ein absoluter Fachmann in seinem Metier ist, weil er in Bremen auch schon zwar nur Ansätze bisher, aber immerhin die gezeigt hat. der weiß schon, was er macht und der hat auch einen Plan, dass der nicht jede Woche voll zündet und aufgeht. Das wäre sehr schön, wenn das so wäre, aber das ist ein Stück weit auch verständlich. Trotzdem sind wir jetzt an einem Punkt und so eine Derby-Niederlage ist eben keine Niederlage gegen Augsburg oder gegen Dortmund, sondern die tut halt auch emotional im Umfeld weh.
Voll.
Deswegen heute dann oder wahrscheinlich die nächsten Tage auch mehrere Fans, die das mehr auf den Trainer projizieren, als sie das vor 2 Wochen getan hätten. Ich finde, da darf man auch, so sehr dieser Stachel schmerzt, gegen den HSV verloren, aber einmal tief durchatmen und sagen, okay, da ist gerade Sand im Getriebe, aber es ist Horst Steffen und seinem Trainerteam, zumindest bei mir ist das der Fall, allemal zuzutrauen, dass sie das wieder in die Spur bekommen und man in 2, 3, lass es Mitte Januar sein, irgendwann, Wochen wollte ich noch sagen, lass es Mitte Januar sein, irgendwann sagt, okay, pass mal auf, so funktioniert's doch. Wem soll damit jetzt geholfen sein, jetzt sofort wieder alles in Frage zu stellen? Und das ist doch Blödsinn.
Finde ich auch. Trotzdem darf man ja die Frage stellen, warum wird Mangula nicht früher gebracht? Hätte ja vielleicht noch etwas verändern können. Also viele wundern sich dann ja doch über die späten Wechsel. Ist ja so ein Dauerthema beim SV Werder Bremen. Was meinst du dazu?
Habe ich auch oft das Gefühl, dass ich beim gar nicht so grundsätzlich viel drüber nachdenke, ehrlicherweise, aber beim Gucken oft denke, wieso jetzt eigentlich der, und dann dauert es aber noch 10 Minuten, bis das passiert. Man muss dazu aber auch sagen, dass es schon Wechsel gab, die dann funktioniert haben. In Hamburg, Ginmar kommt ins Spiel, trifft, so. Also die Wechsel sind nicht per se schlecht. Da kann man sagen, da war der Zeitpunkt, zu dem er den bringt, genau richtig, weil der macht ein Tor. Ja, dummerweise Paulsen auch, weil Polzin irgendwie auch.
Natürlich Paulsen auch noch ein Tor macht, ey, wirklich.
Erstes für den HSV, ausgerechnet natürlich. Ja, also das sind dann Überlegungen, die stecken da auf der Bank die Köpfe zusammen. Da geht's dann wahrscheinlich so ein bisschen auch um Momentum, um den Live-Eindruck aus dem Stadion. Also das, auch das, das macht er nicht aus Fahrlässigkeit. Da hat er wahrscheinlich Argumente, die für ihn dazu bewegen, zu sagen, ich warte noch.
Ein Wechselkandidat wäre sicherlich aber auch Kike Top gewesen. Ich habe den hier oft verteidigt. Klar, der ist jung, der wird sich entwickeln, hat aus meiner Sicht auch regelmäßig gut Bälle festgemacht, hatte Ansätze. Das war mir jetzt wirklich deutlich zu wenig. Und das sehen ja die User offenbar auch so.
Ja, ist halt leider keine Torgefahr gewesen von ihm im Derby. Klar, der haut sich rein, der hat ja auch Körper wie eine Schrankwand und den kann er auch einsetzen, das tut er auch. Aber was ihm noch sehr abgeht in der Bundesliga, ist wirklich Zug zum Tor und Abschussstärke. Jetzt darf man nicht vergessen, er hat in den letzten Wochen 2-mal Pech gehabt mit Abseitspositionen. Wenn dieses berühmte erste Tor dann mal fällt, das löst ja auch was aus, dann passiert plötzlich viel, viel mehr und Dinge, die bisher nicht klappen, klappen dann. Aber es ist kein gutes Modell, mit Keke Top als Neuner Nummer 1 durch diese Bundesliga-Saison zu gehen. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf an Keke Top. Der muss sich noch entwickeln. Der steht am Anfang seiner Karriere. Der bringt sehr viel mit, dass es eine tolle Karriere wird. Das hat er auf Schalke gezeigt. Das hat er auch bei Werder schon angedeutet, deutet es weiterhin an. Aber dem jetzt die Last auf die Schultern zu packen, zu sagen, Junge, du bist unser Knipser. Du bist quasi das, was Marvin Ducksch in all den Jahren vorher war, auch wenn der als Spielertyp sicherlich kein klassischer Neuner war, weiß ich nicht. Das ist sehr, sehr viel und etwas, was Keke Top in dieser Saison einfach so noch nicht stemmen kann. Und sicherlich war es der Plan zu sagen, muss er ja auch gar nicht stemmen. Wir holen ja den Boniface, der uns am letzten Tag der Transferphase vor die Füße fällt, wo einfach die Chance da ist, den holen zu können. Und in dessen Schatten kann Keke dann in aller Ruhe, ja, funktioniert aber nicht, weil Victor Boniface auf dem Platz noch viel weniger anbietet. Ja.
Lösung, wir brauchen Lösung. Was machen wir denn jetzt? Kann man mal mit 2 Stürmern spielen? Kann man Ginmar mal als Neuner spielen lassen? Was macht man denn da jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde diese Idee zu sagen, man packt da einfach mal einen hin, der eigentlich gar kein Neuner ist. Und das gab's ja tatsächlich auch schon unter Horst Steffen, Marco Grüll oder wirklich mal ein Ginmar. Man probiert ein bisschen rum. Gar nicht so schlecht. Damit sorgst du aber dafür, dass die beiden Neuner, die du hast, natürlich endgültig raus sind aus dem Tritt und überhaupt keine Chance mehr haben durch dieses eben erwähnte erste Tor. Wie es fällt, ist ja scheißegal, mit Verlaub, einfach mal den Knoten platzen zu lassen. Also kompliziert, aber so wie es aktuell läuft, ist es nichts, da braucht es einen frischen Impuls. Und ja, im Winter, wir haben das hier vor ein, zwei Wochen schon mal besprochen, sind dir die Hände gebunden. Also, dass es da personell große Veränderungen gibt, sehe ich aktuell nicht. Klar, ausschließen kannst du es nie, aber aktuell spricht nicht so wahnsinnig viel dafür. Von daher, mit dem vorhandenen Personal, tatsächlich, probier aus. Jimmer hat das Tor gemacht gegen HSV. Wieso spielt der gegen Stuttgart nicht mal eine Art falsche Neun? Einfach mit dem Auftrag, bring dein Tempo ein, wechsel vielleicht mit Romano Schmid oder dem Zehner dahinter öfter mal die Position. Ja. Neue Bewegung, irgendwie was ausprobieren, weil mit Top und Boniface aktuell beides keine scharfen Waffen.
Naturfotografie unterstrich Mario. Horst Steffen ohne Spielidee, Fragezeichen. Zumindest sieht man nichts, was Mut macht bisher. Waren Ergebnisse Glücksergebnisse? Ja, wenn man jetzt irgendwie ganz gemein ist, kann man sagen, einziger überzeugender Auftritt war gegen Gladbach. Und Gladbach war da aber auch schon also ein anderes Gladbach. Denen ging es ja gar nicht gut.
Sie haben aber auch bei Spielen, das war ja vor ein paar Wochen so kurios, dass sie in Leipzig eine super Halbzeit zumindest hinlegen, am Ende verlieren und alle sagen, ja, komm, aber fußballerisch, ne?
Ja, war das gar nicht so verkehrt. Ich will das auch alles nicht so schlecht machen, aber nee, es fällt mir auch schwer, da.
Davon muss man jetzt gerade so einen Tag, ich verstehe da jeden Fan, der jetzt irgendwie auch getroffen ist, dem das immer emotional auch nahe geht und die Kritik ist berechtigt, weil es nicht der erste fußballerisch schwache Auftritt war. Trotzdem sind das immer noch manierliche 16 Punkte. Mhm. Werder Bremen ist nicht Mainz 05 in diesen Tagen so. Da ist längst nicht alles toll in Bremen, aber es ist eben auch längst nicht alles katastrophal schlecht,
so.
Sondern verdient echt eine Chance, dass man sich das weiterentwickeln lässt. Und lass uns doch diese beiden Spiele, Stuttgart und was haben wir dann, Augsburg, nochmal abwarten und dann kann man sich zwischen den Jahren mal hinsetzen und sagen, so, wie lief das jetzt eigentlich? War das jetzt wirklich gut? War das jetzt schlecht? Nicht nach einem Nordderby jetzt über allen den Stab brechen wäre.
Das schätze ich ja tatsächlich deine sachliche Art.
Ja, einer muss das ja hier auch mal sich drum bemühen.
Ich bin heute auch relativ ruhig.
Du hast den Verein aufgegeben, das ist das
Problem. Niemals würde ich das tun. Niemals. Ich stoppe niemals das Belieben.
Du hast so einen nassen Helm auf.
Ja, ist ein bisschen ungemütlich geworden. Stimmung durchaus ein bisschen gekippt, wenn man sich so unter den Fans umhört. Aber wir wollen natürlich positiv rausgehen aus der Nummer.
Ja.
Sonntagabend, 19:30, beste Anschlusszeit, nicht? Gegen den VfB Stuttgart im Weserstadion. Ja, Werder muss das Ding gewinnen. Und ich will so rausgehen, dass ich auch daran glaube, dass der SV Werder Bremen dieses Spiel gewinnt. Heute, einen Tag nach einer Derby-Pleite, tut das alles noch sehr, sehr weh. Aber vielleicht ist ja morgen schon wieder besser.
Ja, und was hat Stuttgart richtig auf die Mütze gekriegt von den Bayern? Die kommen also auch nicht irgendwie beschwingt und federleicht nach Bremen. Klar, die wollen auch was wieder gut machen, aber ist doch geil. Flutlicht, Heimspiel, Weserstadion. Werder muss ein bisschen was abliefern, den Fans zeigen, hey, wir sind da. Und in der Regel sind das ja auch in der Vergangenheit zuverlässig Spiele gewesen, wo sie es dann auch gemacht haben. Also ich bin da im Stadion und Wetter ohne irgendwie... Ach du Schreck, ja, ja. Dann überlege ich nochmal. Nee, Wetter, also ohne schlimme Bauchschmerzen hingehen. Freue mich auf ein cooles Werder-Heimspiel. Und ja, da muss mehr kommen, da muss mehr passieren. Aber lass die Stuttgart schlagen, dann fährst du zum Jahresausklang mit einem guten Gefühl nach Augsburg, guckst, was da möglich ist. Also
so
alles kritisch betrachten, aber nicht durchdrehen.
Machen wir nicht. Wir drehen hier niemals durch. Natürlich nicht. Ja, bleibt mir noch zu sagen, lass bitte die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcasts, YouTube, Instagram haben wir einen Kanal. Ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only, alles andere wird gelöscht. Und ansonsten Kopf hoch, gesund bleiben und nächsten Montag wieder einschalten, wenn es heißt, eingedeicht, die Werder-Show. Geil, jetzt moderiere ich mit so einem eigenen Jingle hier ab.
Ja, stark. Ja.
Vielen Dank für deine Zeit, Daniel.
Gerne.
So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.